Köln ist und bleibt eine europäische Stadt par excellence und sollte dies noch viel stärker auch nach außen hin betonen. Das ist eine Anregung von Barbara und Christoph Driessen. Die beiden haben ihr Buch über die Geschichte der Stadt Köln in der nun neu erscheinenden zweiten Auflage überarbeitet und ergänzt. Aus dem Titel des Buches ist auch Köln eine Geschichte, Köln Geschichte einer europäischen Stadt geworden. Der Autor Dr. Christoph Driessen ist im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Scheuer.
Sie sind ja in Oberhausen geboren, also gar kein waschechter Kölscher Jung. Was hat Sie denn und Ihre Frau motiviert, eine Geschichte der Stadt Köln zu schreiben?
Das war am Anfang für mich absolut nicht naheliegend. Also ich komme selbst aus dem Ruhrgebiet, ich habe sehr lange im Ausland gelebt und dann verschlug es uns hierher, so habe ich das am Anfang so ein bisschen empfunden. Meine drei Kinder, die hier aufgewachsen sind, das sind alles so richtig überzeugte Kölner. Aber klar, die werden natürlich in der Schule infiltriert. Im Musikunterricht haben die durchgängig nur kölsche Lieder gesungen in der Grundschule. Klar, dann will man hier nicht mehr weg. Und bei meiner Frau war es auch anders, die kommt auch nicht aus Köln, aber die ist als Jugendliche immer mit ihrem Vater hier hingefahren. Der war ganz begeistert von den romanischen Kirchen. Hat er immer die romanischen Kirchen gezeigt und dann sagte sie gleich, ah, Köln, toll. Aber wie gesagt, bei mir war es anders. Ich habe immer gesagt, ja, wenn man hier nicht gerade Domblick hat, dann sieht es ja hier aus wie in Castrop-Rauxel. Ja, also das ist ein bisschen gemein, aber schon ja so nicht viel anders als in Dortmund, Frankfurt und so. Was mich dann aber schnell fasziniert hat, ist, dass hinter dieser Fassade der Normalität eben doch sich diese ungeheure 2000-jährige Geschichte verbirgt. Nicht? Und die ist ja überall spürbar. Wenn man in der Tiefgarage unterm Dom ist, dann bricht da diese Kölner Stadtmauer aus dem Beton hervor. Nicht? Wenn man über die Hohe Straße geht, dann ist das immer noch dieselbe Straßenführung wie zur Zeit der Römer. Die wurde von den Römern angelegt. Ja? Da kann natürlich kein Tourist ahnen, der dahergeht. St. Maria im Kapitol, da ist eben der Kapitolstempel noch im Namen enthalten. Oder, das ist vielleicht sogar das Spektakulärste, das Römergrab in Köln-Weiden, das an der Aachener Straße. Das sieht natürlich auch alles komplett verheerend aus drumherum. Und dann ist da aber plötzlich diese Tür, ja? Diese geheimnisvolle Tür und darüber steht Römer. Und wenn man dann diese Tür öffnet, dann geht man da runter. Das ist ja fast wie durch den Wandschrank von Narnia, geht man dann in eine andere Welt und kommt dann in dieses 1800 Jahre alte Grab, in dem es keine Vitrine gibt, keinen Schild. Das ist komplett noch so wie damals und da stehen dann diese Büsten und diese unfassbare Sarkophag. Ne?
Ja, man hört schon Ihre Begeisterung, ja. Auch für Köln, auch als Oberhausener. Sie deuteten es an, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das gibt es kaum in einer anderen deutschen Stadt. 2000 Jahre. Wie findet man da denn für ein Buch einen Rahmen, um diese 2000 Jahre Kölner Geschichte zu erzählen? Wie sind Sie da vorgegangen?
Der rote Faden war für uns das Internationale. Deswegen haben wir das jetzt auch in der Neuauflage noch deutlicher gemacht, im Untertitel Geschichte einer europäischen Stadt. Denn das ist es eben auch, was Köln von anderen Metropolen unterscheidet. Also schon als römische Stadt war Köln ja eingebunden in einen ganz großen internationalen Kontext. Die römischen Städte, die waren ja alle gleich angelegt, nach dem gleichen Muster, immer mit den Badeanstalten, mit den Arenen, die Verwaltung, politische Machtstruktur, das war überall gleich. Insofern hatte damals Köln auch mit einer römischen Stadt in Nordafrika oder im Nahen Osten mehr gemein als mit der gegenüberliegenden Rheinseite, denn das war Barbarenland. Oder dass Köln die Handelsmetropole des Hochmittelalters, das heilige Köln. Da wird ja oft das Sakrale und Klerikale betont in vielen Kölnbüchern, völlig zu Recht. Aber das war in erster Linie eine Handelsmetropole, die mit Städten in Burgund, dem später untergegangenen Reich, das damals die heutigen Benelux-Staaten und Nordfrankreich umfasste, viel mehr zu tun hatte als mit anderen deutschsprachigen Städten. Nicht? Heinrich Böll zum Beispiel, der das unzerstörte Köln erlebt hat in seiner Jugend, der hat gesagt, ich habe mich in Antwerpen oder Gent, da habe ich mich an Köln erinnert gefühlt. Da sieht es genauso aus, wie es hier auch früher aussah. Das war eben quasi eine Stadt aus diesem niederländischen Raum. Der Rathausturm hier, das ist ein flämischer Belfried. Und dann später war es wiederum eine französische Stadt für 20 Jahre. Alle nahmen Französisch und so. Und das ist auch das absolut Faszinierende, Interessante, was Köln auch von anderen deutschen Metropolen unterscheidet. Die haben das so nicht.
Also die Geschichte, die Internationalität. Blicken wir mal da nach Rom. Also das war ja eine Vielvölkerstadt. Wer hat da alles in Köln gelebt? Leute aus unterschiedlichsten Herkünften.
Das war ja allen römischen Städten eigen. Also in York, also der Stadt am nördlichen Rand des römischen Imperiums, da lebten Menschen aus Syrien. Die Elite im römischen Imperium, die war absolut flexibel. Die hat sich hin und her bewegt. Das ist vergleichbar mit der heutigen Europäischen Union, wo wir auch überall uns ansiedeln und niederlassen können.
Also deswegen auch der Untertitel einer europäischen Stadt. Und wenn man die Internationalität betrifft, da lässt sich auch gut die Brücke zur heutigen Zeit schlagen. 40% der Kölnerinnen und Kölner haben einen Migrationshintergrund. Und das prägt die Stadt, oder?
Absolut, absolut. 180 Nationen, 150 Religionen, das ist eben nicht weniger als in so einer Stadt wie London. Und das wird ja auch in den kölschen Liedern immer wieder zu Recht besungen. Gut, heute ist natürlich auch so eine Stadt wie Berlin, das ist eine absolute Weltmetropole, aber Köln ist das halt auch in anderen Epochen schon ganz stark gewesen, nicht? Und das macht es einzigartig in Deutschland.
Ich sag nochmal eine Zahl, 1973, davon erzählen Sie in Ihrem Buch, arbeiteten bei Ford 12.000 Türken. Das ist enorm, schreiben Sie. Dabei waren die Türken hier zu Anfang sehr fremd.
So wurde das damals beschrieben. Ja, die wurden ja als Fremdkörper wahrgenommen. Jetzt in den letzten Jahren, da richten wir ja endlich den Blick verstärkt daraus, wie es für die damaligen türkischen Menschen gewesen ist, die mit großen Hoffnungen hier hinkamen. Mir ist da noch ein Bericht im Kopf, da hat jemand geschrieben, ja, ich hatte mir das so vorgestellt, dass wir in München, wo wir ankamen, dass wir da von der deutschen Kapelle freudig empfangen werden würden. Und tatsächlich war das dann im Kellerbereich und die wurden da quasi abgeführt. Ja, da muss man sich wirklich wundern, dass viele trotz dieser Umstände dann dabei geblieben sind und dann trotzdem hier heimisch geworden sind.
Und dann hat sich auch viel getan. Sie verfolgen das ja auch in dem Buch, auch in der überarbeiteten Ausgabe. Gehen Sie nochmal an Orte, die Sie schon in der Ausgabe vor 10 Jahren genauer untersucht haben, zum Beispiel die Kolbstraße.
Also ich lebe ja mittlerweile seit knapp 20 Jahren in Köln und die Kolbstraße ist ja viel offener geworden. Also wenn man heute vor einem Geschäft stehen bleibt, dann wird man sofort angesprochen. Also insofern haben die Nazi-Terroristen vom NSU ihr Ziel absolut nicht erreicht. Sie wollten ja wohl die Gesellschaft spalten, Gruppen gegeneinander aufhetzen. Das ist nicht passiert. Das hat noch weiter zur Integration beigetragen.
Stichwort Integration, da gab es auch ein Ereignis 1965. Das ist sehr erstaunlich. Im Kölner Dom haben Muslime zum Ende des Ramadan gebetet.
Das hat mich auch überrascht, genauso wie Sie, absolut. Ja, ja. Also da war die Kirche offenbar vorne mit dabei.
Eine Frage, die uns vom Domradio natürlich besonders interessiert. Welche Rolle spielt denn, wo wir gerade schon drüber reden, die katholische Kirche für Köln? Schließlich ist Köln eine heilige Stadt, das heilige Köln. Wie sehr prägt das die Stadt?
Das hat die Stadt ganz wesentlich geprägt. Also der Erzbischof war der Grund für den Aufstieg Kölns zur Handelsstadt im Mittelalter, also vor allem im Früh- und Hochmittelalter. Der Erzbischof hat die Verbindung etwa zum englischen Königshaus gelegt. Der gesamte deutsche Englandhandel wurde ja zeitweise über Köln abgewickelt. Und die Reliquien, die die Erzbischöfe hierher geholt haben, also insbesondere natürlich die der Heiligen Drei Könige, die haben auch ganz wesentlich zum Aufstieg Kölns beigetragen, weil es eben so eine ungeheure Bedeutung als Pilgerstätte gehabt hat.
Und das kölsche Grundgesetz, das wir alles kennen, das ist durchaus katholisch inspiriert, oder?
Ja, dass man mal 5 Grade sein lassen kann, nicht? Und das eine sind die Regeln, das andere ist, was wir dann tatsächlich in der Praxis machen. Das ist ja heute auch noch vielfach die Handhabung hier, ne?
Köln, Geschichte einer europäischen Stadt. Ich zitierte das zu Anfang bereits. Köln ist und bleibt eine europäische Stadt par excellence und sollte dies noch viel stärker auch nach außen hin betonen. Warum und wie?
Weil das eben halt ein Alleinstellungsmerkmal ist. Im Moment bleibt es ja noch ein bisschen auf der Strecke. Das Römisch-Germanische Museum ist schon seit vielen Jahren geschlossen, wird es auch noch seit vielen Jahren bleiben. Die neue Mitte, also quasi der Neubau des Kölnischen Stadtmuseums direkt neben dem Römisch-Germanischen Museum, der ist sogar ganz begraben, nicht? Also ich könnte es noch verstehen, wenn man sagt, wir haben im Moment kein Geld, wir schieben es auf. Okay, völlig d'accord. Das ist ja weitgehend begraben. Das halte ich für eine ganz hervorragende Idee. Darauf muss Köln unbedingt setzen, denn dann könnte man all die Touristen, die hier nur für einen Tag sind, die sich den Dom angucken und dann vielleicht gleich zur Hohenstraße gehen, hierhin locken und dann noch über die Via Culturalis dann zum Jüdischen Museum und weiter zum Wallraf-Richarts-Museum und zu St. Maria im Kapitol führen.
Haben Sie auch das Gefühl, dass Köln da auch etwas sensibler wird, was die Geschichte, die enorme Geschichte betrifft, wenn man daran denkt, dass früher, als das Parkhaus hier am Dom gebaut wurde, dass man einfach die mittelalterlichen Stadtmauern, die auf den römischen Stadtmauern steht, da unter die Erde verfrachtet hat.
Was das betrifft, stimmt, aber ich weiß nicht, ob die Stadt so viel sensibler wird. Also, dass das jetzt wirklich eine Priorität hat, das kann ich noch nicht erkennen. Ein anderes Zeichen dafür ist, dass ja in letzter Zeit auch so ein bisschen wieder diskutiert wird, ob man hier nicht doch zum Hochbau übergehen sollte, um halt das Wohnungsproblem zu lösen. Also da wäre ich radikal dagegen, denn das ist ja nun eine Sache, die sich Köln noch in wunderbarer Weise erhalten hat, die mittelalterliche Skyline mit dem Dom, der alles überragt. Darunter kommen dann die Turmspitzen der Romanen. romanischen Kirchen und darunter die Giebelhäuser der Kaufmannsresidenzen. Das hat Köln eben noch und das muss es unbedingt behalten und sollte das nicht mit Hochhäusern verschandeln.
Das letzte Kapitel Ihres Buches heißt, wie geht es weiter, Kölns Zukunft, und da behaupten Sie, und das ist doch sehr kühn, dass Köln unendlich mehr Gemeinsamkeiten mit Düsseldorf habe, als mit dem Köln vor 100 Jahren.
Ja, gut, sagen wir mal, das ist eine Passage, in der ich mich dagegen richte, also jetzt irgendwie das Köln-Spezifische zu sehr zu betonen, diese Köln-Tümelei, ja. Also wir waren schon immer Köln oder so, nicht? Das darf man halt nicht übertreiben. Wenn man einen Kölner in die Stadt von vor 100 Jahren zurückversetzen würde, dann würde der nicht Köln wiedererkennen, sondern der würde sagen, oh, das ist ja eine völlig andere Mentalität, hier finde ich mich nicht mehr zurecht, in dieser Welt komme ich nicht mehr klar. So unterschiedlich sind Kölner und Düsseldorfer dann eben doch nicht.
Und wie geht es denn weiter? Wie sieht Kölns Zukunft aus?
Historiker sind sehr schlecht darin, die Zukunft vorherzusagen. Wir haben uns da ja im letzten Kapitel auf einige Vorhersagen beschränkt, die, würde ich sagen, unstrittig sind. Also es wird zum Beispiel wärmer, darüber sind sich alle einig, deswegen ja auch die Trinkwasserbrunnen Köln wird wachsen, aber wird nicht so stark zunehmen. Was sich mit Sicherheit erhalten wird, ist das Kosmopolitische. Das ist natürlich Köln nicht mehr zu nehmen, das wird sich eher noch verstärken.
Und eine wie auch immer geartete Identifikation mit dem Kölner Dom natürlich.
Die ist ja sowieso immer da, egal welcher Religion oder Ethnie man angehört. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und die Domspitzen sieht, dann springt das Herz, ja, dann bekommt man so ein bisschen Gänsehaut und dann weiß man, jetzt ist man wieder zu Hause.
So lässt sich Köln auch zusammenfassen. Der Dom, der Karneval und der FC. Mehr braucht es doch nicht, oder?
Absolut.
Vielen Dank, Christoph Driessen. Gemeinsam mit seiner Frau Barbara hat er das Buch Köln, eine Geschichte geschrieben, das die beiden jetzt für die zweite Auflage überarbeitet haben. Es heißt nun Köln, Geschichte einer europäischen Stadt. Das ist eine spannende Stadtgeschichte, die die 2000-jährige Geschichte Kölns bunt und sehr unterhaltsam lebendig werden lässt. Das Buch ist im Greven Verlag erschienen. Es enthält viele, auch großformatige, sehr stark illustrierende und wunderbare Bilder. Das Buch hat 285 Seiten, kostet 35 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.